Ihr könnt heute Abend 2. Könige, Kapitel 20 aufschlagen und parallel dazu 2. Chronik, Kapitel 32. Wir haben es letztes Mal nicht mehr ganz gepackt, die Geschichte von Hiskia durchzunehmen. Aber wir haben letztes Mal eine wunderbare Bewahrung gesehen. Hiskia, ein guter König in Juda. Denkt dran, das Nordreich Israel ist schon den Bach runtergegangen, das existiert nicht mehr. Wurde von den Assyrern in die Gefangenschaft geführt, als Gericht von Gott, weil sie von ihm abgefallen sind und sich trotz all der Propheten, die Gott gesandt hat zu ihnen, geweigert hatten, umzukehren. Und wenn wir mit dem Herrn sind, ist der Herr mit uns. Das haben wir schön gesehen in der Geschichte von Hiskia. Wunderbare Sache hier, wo Gott sie befreit hat von einer riesigen Übermacht, die Jerusalem belagert hat. Und ein Engel des Herrn 185.000 Feinde erschlagen hat vor der Stadtmauer und die mussten in Scham und Schande abziehen, zurück nach Hause. Das ist unser Gott. Unser Gott ist mächtig zu retten. Und wenn er mit uns ist, dann wer gegen uns? Kapitel 20 lesen wir jetzt, Vers 1. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Also auch gute Christen im übertragenen Sinn, gläubige Menschen sind vor Krankheit gefeit. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Es war nicht die Botschaft, die er hören wollte, nehme ich an, als Jesaja zu ihm gekommen ist. Letztes Mal, als Jesaja zu ihm kam, hat der Herr durch Jesaja gesagt, Hiskia, mach dir keine Sorgen, vertrau mir, ich werde die Feinde besiegen, wird alles gut werden. Diesmal kommt der Prophet zum König und sagt, du wirst sterben, bestell dein Haus. Und in einem gewissen Sinn ist da ein Segen drin. In Krankheit. Manchmal, ne? Wir haben das erst unlängst erlebt, wie ein Mensch in letzter Minute noch zu Gott gekommen ist, umgekehrt ist, wegen Krankheit, sonst wäre es wahrscheinlich nie passiert. Aber manchmal ist da Gottes Gnade drin, wenn wir es vorher wissen dürfen, dass es mit uns zu Ende geht, dass wir noch 1-2 Tage haben, 2-3 Wochen, 1-2 Monate, dass wir uns vorbereiten können auf die Ewigkeit. Und ich habe unlängst in Psalm 90 gelesen, in meiner stillen Zeit. Hat mich sehr angesprochen. Da sagt der Psalmist, lehre uns, denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Und vielleicht hat es mich angesprochen, weil ich unlängst Geburtstag hatte. Aber es spricht davon, im Kontext Psalm 90, über die Vergänglichkeit des Lebens. Ich lese euch vielleicht mal kurz vor, den Kontext. Da ist es denn, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Kommt es euch auch manchmal so vor, dass die Zeit dahin fliegt? Ist übrigens in der Luther-Übersetzung die Stelle, die belegt, dass Menschen, die kotzen, länger leben. Habt ihr das gewusst? In der Luther-Übersetzung ist es nämlich so übersetzt, unsere Jahre sind 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Quatsch natürlich. Aber das Leben geht schnell vorbei. Und der Psalmist sagt uns hier, es ist weise, wenn wir lernen, unsere Tage zu zählen. Lehre mich zu zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Da ist Weisheit drin. es im Hinterkopf zu behalten, dass wir nicht ewig hier sind in dieser Welt. Wir werden ewig leben, aber nicht hier. Und dass jeder Tag zählt. Ich glaube, es ist ein weiser Spruch, biblisch gesehen, zu sagen, leb jeden Tag, als wär's dein letzter. Und ich weiß nicht, wie oft wir das wirklich tun. Es wäre das der letzte Tag, wo ich noch einen Unterschied machen kann für Gott in dieser Welt. Letzter Tag, wo ich Schätze im Himmel sammeln kann. Letzter Tag, wo ich meinem Partner, meinem Freund ein nettes Wort sagen kann. Ich habe vor längerer Zeit eigentlich schon, ein paar Monaten, ein Buch gelesen, da ging es übers Sterben. Sehr gutes Buch. Von einem Philosophen geschrieben, war auch sehr intellektuell. Aber dann hatte er im letzten Kapitel einen persönlichen Erlebnisbericht und hat gesagt, okay, das, wovon ich jetzt geschrieben habe, bis hierhin, das war mein Hirn, das war mein Intellekt, aber jetzt schreibe ich über mein Herz, über das, was tief in mir drin ist. Und das war der Anlass eigentlich, warum er sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und es war, dass seine Tochter plötzlich krank geworden ist, schwer krank. Und sie haben festgestellt, dass sie einen Gehirntumor hat, der operiert werden muss. Und die Überlebenswahrscheinlichkeit war 50-50. Und er beschreibt in diesem letzten Kapitel seines Buches übers Sterben, was sie durchgemacht haben als Familie in dieser Zeit. Auch wie es seine Sicht verändert hat. Das Mädel war im Spital und dann ist es letzten paar Tage vor der letztendlichen Operation nach Hause gekommen, in die Familie. Und er beschreibt, wie sie gelebt haben, diesen letzten Tag, in diesem Denken, es könnte der letzte Tag sein mit der kleinen Tochter. Und sie haben versucht, den Tag natürlich so toll wie möglich zu machen für sie. Und er sagt, es ist besser, unglücklich zu sein mit ihr, als glücklich zu sein ohne sie. Und wie man selbst die Dinge, die nicht angenehm sind, genießt. Wo sie vielleicht ungehorsam ist oder aufmümpfig und du zurechtweisen musst und züchtigen musst und irgendwann ein Konflikt da ist, aber man genießt sogar das. Das könnte der letzte Konflikt mit ihr sein. Und er beschreibt, wie sehr das eigentlich die Sicht verändert hat. Seine Sicht, die Sicht seiner Frau. Und da ist viel Weisheit drin. Lehre uns zu zählen, unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Was wirst du tun, wenn es dein letzter Tag wäre? Hier in der Bibelstunde sitzen? Hoffentlich. Ist eine gute Wahl. Aber wahrscheinlich würden wir weniger Zeit verschwenden für eigentlich völlig sinnlose Dinge. Vielleicht würden wir auf andere Menschen anders zugehen, mit einer ewigen Perspektive leben. Viel weiser drin. Also ich sehe hier durchaus Gottes Gnade im Leben von Hiskia. Dass der Prophet ihm sagt, Hiskia, das ist es, bestelle dein Haus. Was immer das heißt. Bestelle dein Haus, was könnte es für dich heißen? Dinge in Ordnung zu bringen, vielleicht nochmal um Vergebung zu bitten, Personen, wo du zerstritten bist. Vielleicht bedeutet es, ein Testament zu schreiben. Ich denke, da kann auch Weisheit drin sein. Vielleicht bewusster zu leben für die Dinge, die wirklich zählen. Nicht nur hier in dieser Welt, sondern ewig. Bin hängen geblieben an diesem Vers die letzten Tage. Lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Vers 2, die Reaktion von König Hiskia. Da wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Gut zum Herrn zu kommen, hat er vorhin schon getan. Ist was, was ich schätze in seinem Leben, ist ein Vorbild. Als er diese Nachricht gekriegt hat von dem Heerführer der Assyrer, der gesagt hat, ich werde euch genauso zerstören wie alle anderen Nationen und wer ist euer Gott, der uns retten kann? Und Hiskia ist in den Tempel gegangen und hat gesagt, Herr, du hast Post bekommen. Hat es dem Herrn gebracht, sein Problem. Gott ist dein Problem. und jetzt auch in seiner Krankheit, wendet sich zum Herrn. Sauft sich nicht nieder, um es zu verdrängen, oder berieselt sich irgendwie, versucht sich irgendwie wegzuknallen, um die Realität nicht zu konfrontieren, wie so viele Menschen es machen, die den Tod verdrängen wollen und die Realität der Endlichkeit unseres Lebens hier und jetzt. Nee, er wendet sich zum Herrn und er betet. Und er sprach: Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Ich glaube, der Grund, warum Hiskia so bestürzt war und so sehr geweint hat, war, dass er noch keinen Sohn hatte. Auf der anderen Seite, wenn er gewusst hätte, wie sein Sohn sich verhalten würde, hätte er vielleicht gesagt: Herr, dein Wille geschehe, ich gehe heim und Schluss, fertig. Weil sein Sohn Manasse, wie wir sehen werden, wird einer der bösesten Könige, gemeinsam mit seinem Großvater Ahas, den wir gesehen haben. Das ist interessant, wir haben Ahas, einen völlig bösen König, dann haben wir Hiskia, der im Großen und Ganzen ein guter König war, und sein Sohn wieder eine totale Katastrophe. Eigentlich der, der als Einzelperson den größten Anteil hatte, dass Juda zerstört wurde und in die Gefangenschaft geführt wurde. Das ganze Volk war dran schuld, Gott hat das ganze Volk gezüchtigt, aber im Kapitel 24 können wir nachlesen, dass Manasse vielleicht die Einzelperson war, die den größten Anteil daran hatte. Ich glaube, wenn er es gewusst hätte, hätte er gesagt: Herr, lass mich rausgehen, dein Wille geschehe. Aber er weinte, ich denke, dass das der Grund war, dass er nachkommen wollte, dass er seine Linie hier fortsetzen wollte. Warum wissen wir das, oder warum spekuliere ich, dass das der Grund ist? Weil wir lesen, dass sein Sohn Manasse mit 12 Jahren König geworden ist. Und wir werden gleich sehen, der Herr hat dem Hiskia noch 15 Jahre gegeben. Also sein Sohn wurde in dieser Zeit ins Leben gesetzt. Und es geschah, Jesaja war noch nicht aus der inneren Stadt hinausgegangen, da geschah das Wort des Herrn zu ihm: Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Gott ist ein Gott, der hört. Im Psalm 34 heißt es: Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Im Psalm 56 heißt es: Gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Mein Gefäß, würden wir im heutigen Sprachgebrauch sagen. Fang meine Tränen auf, stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? Gott hört unser Gebet, Gott sieht unsere Tränen, er kennt unser Herz. Du bist nicht allein in deiner schwierigen Situation, wenn du zum Herrn ausschreist. Er hört, er sieht, er kennt. Gott sagt: Ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du ins Haus des Herrn hinaufgehen und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Und aus der Hand des Königs von Assur will ich dich und diese Stadt retten, und ich will diese Stadt beschirmen um meinetwillen und um meines Knechtes Davids willen.
Gott hat sein Gebet erhört. Hat Gott seine Meinung geändert? Oder hat Gott es immer schon vorgehabt, ihm noch 15 Jahre zu geben? Ich meine, manchmal sehen wir das, dass Gott Gericht ankündigt, um sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Das ist eigentlich wirklich sein Herz. Wer weiß, was wäre passiert, wenn Hiskia nicht gebetet hätte?
Leute haben verschiedene Meinungen, die Ausleger. Manche sagen, das war nicht wirklich das Beste von Gottes Willen für Hiskia. Hätte sagen sollen, dein Wille geschehe, und sterben sollen, anstatt
seinen Sohn in die Welt zu setzen. Auf der anderen Seite, ich meine, wer weiß schon, wie sein Kind eines Tages sein wird. Gott hat immerhin die Linie des Messias auch erhalten durch diese königliche Linie. Wer weiß, aber was sicher ist, was wir sicher sehen, ist, dass Gott Gebet erhört und dass Gott auf Gebet reagiert. Und offensichtlich war es Teil von Gottes Plan, dass Hiskia betet. Wir sehen beides, ne? Gott ist souverän, Gott vollbringt seine Pläne, aber auf der anderen Seite sagt uns Jakobus, ihr habt nicht, weil er nicht bittet oder weil er mit falscher Motivation bittet. Gebet ist was Mächtiges. Ich meine, Gott ist der allmächtige Gott und wenn wir beten, reden wir mit ihm. Und er hört Gebet, es bewegt was, es ist Teil von Gottes Plan für unser Leben, dass wir beten. Ich glaube, es ist kein Entweder-Oder. Gott vollbringt seinen Plan souverän oder wir beten, nee, es ist beides. Gott wählt uns als seine Werkzeuge und Gott möchte seinen Willen durch uns vollbringen und Gebet ist Teil davon. Und dann lesen wir im Vers 7 und Jesaja sagte, bring einen Feigenkuchen und sie brachten ihn und legten ihn auf das Geschwür, da genas er. Gott sagt, ich werde dich heilen. Warum hat er nicht einfach so geheilt? Gott wollte einen Feigenkuchen gebrauchen. Es gibt keinen Widerspruch zwischen übernatürlicher Heilung und Medizin. Natürlicher Heilung. Im Wesentlichen kommt alles von Gott. Gott heilt durch das eine oder das andere. Aber da ist kein Widerspruch drin. Und ich denke, wir sollten auch keinen Widerspruch konstruieren. Manche Christen haben dieses Denken, wenn du wirklich Glauben hast, dann nimmst du keine Medizin oder gehst du nicht zum Arzt, weil der Herr ist dein Arzt. Ja, das stimmt, der Herr ist unser Arzt. Und manchmal heilt der Herr uns übernatürlich, ich habe das auch schon erlebt. Einfach auf ein Gebet und er heilt. Und manchmal gebraucht er menschliche Werkzeuge. Aber alles ist vom Herrn. Und da ist kein Widerspruch da drin. Also, wir dürfen beten, wir dürfen aber auch zum Arzt gehen und dürfen alles aus Gottes Hand nehmen. Wir müssen da nicht so komische Gegensätze konstruieren, die in der Heiligen Schrift gar nicht da sind. Und Hiskia sagte zu Jesaja, was ist das Zeichen, dass der Herr mich heilen wird und dass ich am dritten Tag in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Jesaja sagte, dies wird dir das Zeichen vom Herrn sein, dass der Herr das Wort, das er geredet hat, tun wird. Soll der Schatten an der Sonnenuhr 10 Stufen vorwärts gehen oder soll er 10 Stufen zurückgehen? Also er hatte offensichtlich so eine Art Sonnenuhr konstruiert mit verschiedenen Stufen, die die Zeit eingeteilt haben. Was für ein Zeichen soll der Herr dir geben? Soll die Uhr nach vorne springen oder zurückspringen? Da sagte Hiskia, es ist dem Schatten ein leichtes, sich an der Sonnenuhr um 10 Stufen zu neigen. Nein, sondern der Schatten soll 10 Stufen rückwärts gehen. Da rief der Prophet Jesaja zu dem Herrn und er ließ den Schatten um so viele Stufen der Sonnenuhr zurückgehen, wie die Sonne an den Stufen der Sonnenuhr des Ahas hinabgegangen war, 10 Stufen zurück. Ich habe gelesen, soll 45 Minuten sein, eine Stufe. Keine Ahnung, wie die das ausgerechnet haben. Wahrscheinlich auch Spekulation. Viele Leute haben ein Problem mit der Stelle. Sagen, das ist doch unmöglich. Wir wissen, die Erde dreht sich um die Sonne und wenn jetzt praktisch die Zeit sich zurückdrehen würde, müsste die Erde stehen bleiben und dann müsste sich in die andere Richtung drehen. Geben Naturkatastrophen. Wenn so, das Meer würde überschwappen. Ist ein Beweis, dass die Bibel Schwachsinn ist. Aber sagt es hier eigentlich, dass Gott die Erde angehalten hat? Oder was sagt es hier? Der Schatten sprang zurück. Durch was immer das passiert ist. vielleicht durch eine Wolke, die genau in dem richtigen Winkel war. Wäre auch ein Wunder gewesen, wenn es genau zu der Zeit gewesen wäre und genau die 10 Stufen. Oder Gott hätte es übernatürlich tun können. Gott ist Gott. Ich habe kein Problem damit. Wenn wir wissen, dass es Naturkatastrophen geben würde und dass die Welt zerstören würde, dann weiß es Gott auch. Das wird hier gar nicht gesagt. Dann hat er es vielleicht anders getan. Oder er hat es übernatürlich so getan, dass nichts passiert ist. Wenn ich den ersten Vers der Bibel glauben kann, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann habe ich kein Problem mehr mit dem Rest. Wenn Gott alles, was existiert, einfach durch sein Wort in Existenz gesprochen hat, Gott sprach und es wurde, dann sind diese Dinge kein Problem für mich. Die Frage ist, glaube ich, an Gott. Und wenn Gott Gott ist, sind all diese Dinge kein Problem. Mein Gott ist größer. Der kann die Dinge so vereinbaren, dass alles zusammenpasst. Vers 12. In jener Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, des Königs von Babel, war sehr kreativ, der Baladan, ne? Seiner Namenswahl. Sein Sohn heißt auch Baladan, aber Merodach Baladan, so wie der Peter, und dann nennt er seinen Sohn Hans-Peter. Der König von Babel, Brief und Geschenk an Hiskia, denn er hatte gehört, dass Hiskia krank gewesen war. Das war wahrscheinlich jetzt mehr als nur eine nette Geste, den zu Glück wünschen. Ich denke, der König von Babel hat Unterstützung gesucht gegen den König von Assur. Die Assyrer waren die Weltmacht damals, haben all diese anderen Nationen um sie herum beherrscht. Und ich meine, er hat gehört, dass Gott Wunder getan hat für Hiskia, dass die Assyrer abgezogen sind von Jerusalem, 185.000 Mann erschlagen. Und jetzt dieses Wunder, hat sich gedacht, der Hiskia ist mein Mann. Mit dem brauche ich einen Bund. Vielleicht können wir zusammen was ausrichten gegen die Assyrer. Und später sind die Babylonier es gewesen, die sich befreit haben von Assyrern und zur nächsten Weltmacht geworden sind. Das ist so der historische Hintergrund. Das ist gerade so die Zeit, wo Assur noch an der Macht ist, aber wo diese ganzen anderen Länder dabei sind, schon langsam zu rebellieren. Und Babylon wird schlussendlich als die nächste vorherrschende Macht im Nahen Osten hervorgehen. Vers 13, und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus, das Silber und Gold, die Balsamöle und das köstliche Öl und sein ganzes Vorratshaus und alles, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm: Was haben diese Männer gesagt? Und woher sind sie zu dir gekommen? Da sagte Hiskia: Aus einem fernen Land sind sie gekommen, aus Babel. Er sprach: Was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia sagte: Sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, das ich ihnen nichts gezeigt hätte. Hey, ich habe ihnen gezeigt, wie toll ich bin, wie groß ich bin, was ich mir alles leisten kann. Ein bisschen stolz dabei hier. Wird in der Parallelstelle auch bestätigt. Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre das Wort des Herrn. Siehe, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamte sein. Daniel, der Prophet Daniel war einer von denen und seine Freunde. Da sagte Hiskia zu Jesaja: Das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast. Aber er sagte sich: Wenn doch nur Friede und Sicherheit in meinen Tagen bleiben. Danke, Paps. Das ist eine nette Einstellung. Und die übrige Geschichte Hiskias und all seine Machttaten und wie er den Teich und die Wasserleitung gemacht und das Wasser in die Stadt geleitet hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Juda?
Hiskia hat eine Wasserleitung von der Gihonquelle außerhalb der Stadtmauer von Jerusalem in die Stadt hineingeleitet. Ein Tunnel gegraben durch den Felsen hindurch. Kann man heute noch besichtigen in Jerusalem und man kann da sogar durchwaden durch diesen Tunnel zu der Quelle. Wir sind nur runtergegangen. Ist echte Geschichte, was wir hier lesen. Lasst uns zur zweiten Chronik blättern. Da sehen wir noch ein paar mehr Details. Zweite Chronik 32 lesen wir ab Vers 25. Sehen, dass auch Hiskia seine Durchhänger hatte. Aber Hiskia vergalt nicht die Wohltat, die an ihm erwiesen worden war, denn sein Herz wurde hochmütig. Und es kam ein Zorn Gottes über ihn und über Juda und Jerusalem. Der Herr widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Da demütigte sich Hiskia wegen des Hochmuts seines Herzens, er und die Bewohner von Jerusalem, und der Zorn des Herrn kam nicht über sie in den Tagen Hiskias. Und Hiskia hatte sehr viel Reichtum und Ehre. Und er machte sich Schatzkammern für Silber und Gold und Edelsteine und für Balsamöle und für Schilde und allerlei kostbare Geräte und Vorratshäuser und so weiter und so fort. Vers 30 lesen wir nochmal: Hiskia verstopfte den oberen Abfluss des Wassers des Gihon und leitete sie unterirdisch nach Westen in die Stadt Davids. Und Hiskia hatte Gelingen in all seinen Tun. So war es auch bei den Gesandten der Obersten von Babel, die zu ihm gesandt hatten, um nach dem Wunderzeichen zu fragen, das im Land geschehen war. Da ließ Gott ihn allein, um ihn zu prüfen, damit er alles erkannte, was in seinem Herzen war. Ich glaube, Gott hat ihn in dieser Situation, wo er ein bisschen hochmütig war und diese Leute aus Babylon gekommen sind und er geprahlt hat mit allem, was er hat, hat Gott ihn allein gelassen. Das heißt, er hat ihm nicht vorher geführt, Weisung gegeben, wie er sich verhalten soll, um ihn zu prüfen, damit er alles erkannte, was in seinem Herzen war. Ich glaube, dass er bezieht sich ja nicht auf Gott. Gott wusste, was in seinem Herzen war. Es bezieht sich auf Hiskia. Gott prüfte Hiskia, dass Hiskia herausfand, was in seinem Herzen war. Dieser Hochmut, dieser Stolz. Gottes Wort sagt uns, dass unsere Herzen böse sind und dass wir sie selber gar nicht kennen können. Aber manchmal zeigt uns der Herr so ein bisschen was von unserem Herzen. Und wahrscheinlich kam dann chronologisch gesehen nachher der Prophet Jesaja und hat ihm zurechtgewiesen. Und wenn Gott uns Dinge zeigt in unserem Herzen, dann ist es, damit wir umgehen mit diesen Dingen, weil Gott uns lieb hat, weil er möchte, dass wir geistlich wachsen. Aber oft sehen wir erst, was in unserem Herzen ist, wenn wir geprüft werden. Oft ist es durch schwierige Situationen. Irgendwer hat mal gesagt, man weiß erst, was im Teebeutel drin ist, wenn er im heißen Wasser hängt. Das gilt auch für Christen oder für Menschen. Wir sehen erst, was wirklich in unserem Herzen ist, wenn es ein bisschen eng wird. Wenn wir in heißen Situationen sind, wenn wir gekocht werden. Und sehen wir, was da wirklich in unserem Herzen ist für einen Geschmack. Ich meine, wenn die Dinge gut laufen, wenn die Zeiten gut sind und wir sind reich und schön und immer gesund, dann kann jeder gut drauf sein, ob Christ oder nicht Christ. Aber was wirklich in deinem Herzen drin ist, was dein Leben wirklich ausmacht, kommt erst zum Vorschein, wenn wir im heißen Wasser drin hängen, wie der Teebeutel. Und ich denke, es war so eine Situation, diese Krankheit von Hiskia, diese Prüfung mit Wohlstand, dieser Stolz, in diesen ganzen Situationen hat der Herr sein Herz geprüft und hat ihn sehen lassen, damit er damit umgehen kann und Dinge in Ordnung bringen kann und heil weiterleben kann.
ohne diesen Dingen. Weil unsere Sünden, unsere bösen Einstellungen halten uns wirklich zurück in unserem Leben. Und die übrige Geschichte Hiskias und seine guten Taten, siehe, sie sind geschrieben in dem Gesicht des Propheten Jesaja, des Sohnes des Amos, in dem Buch der Könige von Juda und Israel. Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn bei dem Aufgang zu den Gräbern der Söhne Davids. Und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem erzeigten ihm Ehre bei seinem Tod. Und sein Sohn Manasse wurde König an seiner Stelle. 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Das sind schlechte Nachrichten. Ein böser König, der länger regiert als alle anderen. 55 Jahre. Das ist nicht gut. Wieder ein Beispiel, dass selbst die Kinder von den besten Eltern missraten können. Ja, wir haben einen großen Einfluss auf unsere Kids. Erziehung, auch wie wir als Vorbild leben, ist gutes oder schlechtes Vorbild, das macht viel aus. Aber letztendlich trifft auch jeder Mensch seine eigenen Entscheidungen. Wir hatten einen bösen Großvater und dann Hiskia, die nächste Generation. Er hat gesagt, halt, nein, ich möchte nicht so weiterleben, sondern ich möchte richtig leben. Er hat ein gutes Herz, er hat die richtige Entscheidung getroffen und dann der Sohn von ihm wieder ist vielleicht der böseste König überhaupt, den Juda je hatte. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Gut Deutsch, er lebte wie die Menschen in der Welt, die Gott nicht kennen, die sich nicht um sein Wort scheren. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia niedergerissen hatte. Und er richtete Altäre für die Baalim und machte Ascherim und warf sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels und diente ihnen. Sein Vater hat die alle weggerissen. Sein Großvater hat die aufgebaut, diese ganzen Götzendinger. Sein Vater hat es weggerissen. Der Opa hat offensichtlich größere Wirkung gehabt auf seinen Enkelsohn als der Papa. Und der Sohn baut es wieder auf. Diese ganzen Gräuel der Nationen, heißt es, Götzenbilder. Baalim, Götzen des Erfolgs, dem sie die Kinder verbrannt haben, kleine Kinder geopfert haben. Die Ascherim mit den Tempelprostituierten. Der ganze perverse Gottesdienst der Heiden. Heute würden wir sagen, er hat den Erfolg angebetet. Wir opfern unsere Kinder heute durch Abtreibung oder durch Vernachlässigung dem Götzen des Erfolgs und des Wohlstandes. Und unbegrenzte Lust. Hier, Tempelprostituierte, freier Sex, ohne Konsequenzen, die unerwünschten Kinder von Bremer halt. Das war, was er hier eingeführt hat, wieder in Israel. Und er warf sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels, Astrologie. Auch das ist was, womit wir Christen nichts zu tun haben sollten. Babylonier. Die sind da abgefahren drauf, deren Religion. Und er baute Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem soll mein Name sein für ewig. Und er baute für das ganze Heer des Himmels Altäre in den beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn. So schlimm ist es. Ne? Er baut selbst im Tempel wieder Götzenaltäre auf und sie treiben diesen ganzen perversen Götzendienst mitten im Tempel. Mitten in der Gemeinde, würden wir heute sagen. Bringt das ganze weltliche Zeug in die Gemeinde. Kommt uns das bekannt vor? Ganzen Managementstrategien, Erfolgsdinger, Gemeindewachstumsprogramme. Ich glaube, es gibt viel weltliches Zeug, was in die Gemeinde hineingebracht wird heutzutage. Weniger Tempelprostitution. Ich denke, das wäre zu offensichtlich. Aber vielleicht gibt es auch solche, die sagen, ist okay, ist kein Problem. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben-Hinnom. Also opfert seine Kinder, diesem Götzen des Erfolgs. Und er trieb Zauberei und Beschwörung und Magie. Harry Potter lässt grüßen. Aber es war nichts Harmloses, was er hier getan hat. Zauberei, Beschwörung, Magie. Ließ sich mit toten Geistern und Wahrsagegeistern ein. Das ist, was Menschen tun heute, die mit okkulten Dingen rumspielen, mit Esoterik, mit Wahrsagerei. Vieles ist schlicht und einfach Verarschung, glaube ich, von diesen Wahrsagern. Aber wenn jemand wirklich dir die Zukunft voraussagen kann, woher hat er diese Information? Es gibt viel Scharlatane. Ich denke, die Leute sind geschult, dich genau zu beobachten, die richtigen Fragen zu stellen, zu spekulieren. Vieles von dem ist Scharlatanerei, aber andere Menschen sind wirklich in Verbindung zu Wahrsagegeistern, zu dämonischen Mächten. Wer kann die Zukunft sehen? Die, die außerhalb von Raum und Zeit sind. Geistliche Wesen, da haben wir entweder Gott, er kann uns prophetische Worte geben, aber genauso dämonische Wesen und all diese Dinge, all diese Praktiken, alles, was mit Wahrsagerei, mit Tischchenrücken zu tun hat, Channeling, Meditation, ganzen Meditationstechniken, Yoga-Techniken, wo es darum geht, sich selbst zu entleeren und zu öffnen für irgendwelche, meistens nennen sie das dann kosmische Energie oder irgendwas. Ich glaube, dass diese Menschen echte Erfahrungen haben. Echte geistliche Erfahrungen, aber nicht mit Gott, sondern mit Dämonen. Der Teufel tarnt sich als Engel des Lichts. Und wenn du göttliche Energie spüren willst, dann spürst du halt göttliche Energie. Hauptsache, du folgst nicht dem wahren Gott nach. Und das ist, worauf die Leute aus sind. Die wollen Geistlichkeit, sie wollen Religiosität, sie wollen Macht, weil darum geht es eigentlich. Zukunft voraussagen, heilen, Geistheiler, Macht, Dinge zu bewegen, vielleicht Frieden zu finden. Sie wollen all diese Erfahrungen haben, aber ohne Verantwortung. Deswegen kosmische Energie. Energie ist mein Diener, die leite ich, wie ich will. Aber die Leute wollen keinen Gott haben, der eine Person ist. Wie der wahre Gott, wie der biblische Gott. Der eine Vorstellung hat von dem, was richtig und was falsch ist. Und der uns das sogar sagt in seinem Wort. Vor dem wir eines Tages Rechenschaft ablegen werden. Ja, wollen die Leute nicht. Lieber Zauberei und Channeling und Meditieren und die Esoterik und das Ding und das positive Denken und da Dinge in Existenz sprechen und selbst Suggestion und was immer es gibt, Hypnose. Und die Leute machen echte Erfahrungen. Aber ich glaube, sie hängen am Schnürdel des Marionette des Teufels und er spielt ihnen hier ein Riesending vor und zieht sie weg vom wahren Gott. Ich kann nur warnen davor, vor all diesen Dingen. Drogen, selber Einfluss, wo wir unser Verstand ausschalten, wo wir ein höheres Bewusstsein anstreben. Dann machen wir uns empfänglich für die geistige Welt, für die okkulte Welt, für dämonische Einflüsse. Dieses Wort Zauberei kommt eigentlich, auch das Wort für Drogen kommt eigentlich von derselben Wortwurzel. Hatte viel damit zu tun, haben sich in Trance versetzt und mit Drogen, wie es heute auch noch in Afrika und Voodoo-Kult und so Naturreligionen passiert, verwenden auch alle möglichen Mittelchen und Pflanzen und Techniken. Müssen vorsichtig sein, Finger weg von dem ganzen Zeug. Es ist Götzendienst letztendlich. Wir wenden uns an Dämonen statt an den lebendigen Gott, an den wahren Gott. Und er tat viel, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zum Zorn zu reizen. Und er stellte das Götterbild des Götzen, das er gemacht hatte, in das Haus Gottes, von dem Gott zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hat, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen für ewig niederlegen. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land weichen lassen, das ich euren Vätern bestimmt habe, wenn sie nur darauf achten, alles zu tun, was ich ihnen geboten habe, nach dem ganzen Gesetz und den Ordnungen und den Rechtsbestimmungen durch Mose. Aber Manasse verführte Juda und die Bewohner von Jerusalem, mehr Böses zu tun als die Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel ausgetilgt hatte. So schlimm ist es geworden. Israel, Juda ist schlimmer geworden als die Heiden, die vorher gelebt haben in dem Land. Und Gott hat die rausgeschmissen, genau deswegen, weil er sie gerichtet hat dafür. Und er hat Israel das Land gegeben. Und jetzt fällt Israel von ihm ab und wird schlimmer als die, die vor ihnen da waren. Und Gott ist keiner, der das Ansehen der Personen ansieht. Er ist absolut gerecht, er ist absolut fair und so schmeißt er auch sein Volk raus aus dem Land. Und ich weiß nicht, ob sich das heute geändert hat. Es gibt viele Christen, die sagen, ja, Israel und Gott hat den Juden das Land gegeben und nicht den Palästinensern und so weiter und so fort, aber Gott hat nie Land einem rebellischen Volk verheißen. Und ich glaube, solange Israel nicht umkehrt zu Jesus, zu ihrem Messias, haben sie biblisch gesehen keine Ansprüche auf das Land. Nicht mehr als jeder andere. Meine persönliche Meinung. Gibt's viele verschiedene Ansichten. Aber ich weiß nicht, ob es biblisch berechtigt ist, zu sagen, das Land gehört Israel. Gott hat das Land ihnen verheißen, die ihm treu sind, die ihm vertrauen. Und er hat im 5. Mose auch gesagt, wenn ihr von mir abfallt, wenn ihr ungehorsam seid, wenn ihr rebelliert, dann vertreibe ich euch genauso aus dem verheißenen Land wie die Völker vor euch. Und hier sind sie schlimmer geworden als die Heiden vor ihnen. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Die Treue des Herrn, hier der Prophet Jesaja und viele andere, die zu dieser Zeit versucht haben, das Volk zur Umkehr zu bewegen. Aber sie achteten nicht darauf. Wenn irgendein Bruder oder eine Schwester in dein Leben spricht und sagt, hey komm, da bist du auf dem Holzweg, kehr um, dann sag, hey danke. Danke, dass du mich genug liebst, um mich zu konfrontieren und zurückzubringen in die rechte Beziehung mit Gott, mit Jesus. Verhärt dein Herz nicht, wie diese Menschen hier. Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Assur über sie kommen. Und sie nahmen Manasse gefangen und banden ihn mit ehernen Fesseln und führten ihn nach Babel. Ich wollte noch in der Parallelstelle 2. Könige 21 ab Vers 10. Da haben wir noch mehr Einsicht hier. Da redete der Herr durch seine Knechte, die Propheten, und sprach, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel verübt und Schlimmes getan hat, mehr als alles, was die Amoriter getan haben, die vor ihm gewesen sind, und auch Juda durch seine Götzen zur Sünde verführt hat. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, will ich Unheil über Jerusalem und Juda bringen, dass jeder, der es hört, die beiden Ohren gelten sollen. Und ich werde über Jerusalem die Messschnur Samarias spannen und die Waage des Hauses Ahabs. Und ich werde Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Man wischt sie aus und dreht sie um auf ihre Oberseite. Also ich wäre mit Juda genauso verfahren wie mit Israel, mit dem Nordreich und mit König Ahab, der böseste König vom Nordreich, dem hier Manasse nachgeeifert ist. Gott kennt kein Ansehen der Person. Er behandelt alle gerecht und alle gleich hier. Und er sagt, ich werde Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Das gute Essen, was man isst, und dann die Essensreste, die drin sind. Und wer von euch spült gerne so, wenn noch so der Essensreste drinnen klebt und so, oh, das ist das Bild hier. Ganzen Dreck ausspülen. Und ich werde den Überrest meines Erbteils verstoßen und werde sie in die Hand ihrer Feinde geben, und sie werden allen ihren Feinden zum Raub und zur Plünderung werden, weil sie getan haben, was böse ist in meinen Augen und mich zum Zorn gereizt haben von dem Tag an, als ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis auf den heutigen Tag. Also hier haben wir noch ein bisschen eine genauere Beschreibung der Botschaft, die die Propheten gebracht haben. Ich mag das an Gott. Gott redet nicht um den heißen Brei herum. Gott spricht nicht so, dass wir raten müssen, oh Gott, was willst du jetzt von uns? Nee, wenn Gott redet in seinem Wort, ist es klipp und klar. Und Gott sagt genau, ich werde euch rausschmeißen aus eurem Land, genau wegen dem. Und er kündigt Gericht an. Und wie gesagt, er kündigt Gericht an, weil er möchte, dass sie umkehren und Buße tun. Und wenn sein Volk umkehrt und sich demütigt, dann schenkt Gott auch wieder Gnade. Aber sie tun das nicht, sie hören nicht. Im Gegenteil, im Vers 16 lesen wir, Manasse vergoss auch sehr viel unschuldiges Blut, bis er Jerusalem damit anfüllte, von einem Ende bis zum anderen, abgesehen von seiner Sünde, mit der er Juda zur Sünde verführte, zu tun, was böse war, in den Augen des Herrn. Also es gehört immer zusammen, wenn ein Mensch von Gott abfällt und gottlos wird, dann behandelt er früher oder später auch seine Mitmenschen nicht mehr gut, sondern böse. Und hier der König Manasse wird zu einem Heiden und handelt wie ein Heide. Riesengemetzel in Jerusalem, lässt offensichtlich hier Leute umbringen. Schlimme Herrschaft, schlimme Zeit. Gehen wir wieder zurück zu 2. Chronik 33. Vers 10, und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Assur über sie kommen. Und sie nahmen Manasse gefangen und banden ihn mit ehernen Fesseln und führten ihn nach Babel. Also der König wird selbst gefangen weggeführt. Vers 12, Überraschung. Und als er so bedrängt war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an, und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Er wusste ja, wo er hingehen kann. Er hat sich Götter aufgestellt. Er wollte Götter haben, der Unterhaltung, des Spaßes. Hier Wohlstand, Reichtum, Erfolg, unbegrenzter Sex, keine Verantwortung. Aber als es ihm dreckig ging, wusste er, wo er sich hinwenden kann. Da hat er gefleht zum Gott der Gnade. Und Vers 13, und er ließ sich von ihm erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Ist unser Gott nicht unheimlich gnädig und geduldig? Ich mag das an ihm, ich schätze es an ihm. Das ist, was in diesen Königsbüchern in der Geschichte Israels immer wieder rauskommt. Wenn du Gott gewesen wärst, was hättest du gemacht mit dem Manasse, der dir ins Gesicht gespuckt hat, der dich verachtet hat, ganze Volk verführt hat und dann, wo er gefangen ist und gezüchtigt wird, schreit er aus und fleht um Gnade. Und Gott sagt, okay, darauf habe ich gewartet. Ich möchte dich segnen, ich möchte dir Gnade schenken. Und er bringt ihn zurück, macht ihn wieder zum König. Krass. Könnt froh sein, dass ich nicht Gott bin. Gott ist so viel gnädiger, Gott ist so viel besser als wir, oder? Ich bin überwältigt von der Gnade Gottes, von seinem Herzen, seiner Bereitschaft zu vergeben und wieder anzunehmen. Ist unglaublich. Und da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Danach baute er die äußere Mauer für die Stadt Davids westlich vom Gihon im Tal und bis da, wo es zum Fischtor hineingeht, und umschloss den Ophel und baute sie sehr hoch. Und er legte Heeroberste in alle befestigten Städte in Juda. Und er tat die fremden Götter weg und das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte. Und er warf sie vor die Stadt hinaus. Und er baute den Altar des Herrn wieder auf und opferte ihm Heilsopfer und Dankopfer. Und er befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch nur dem Herrn, ihrem Gott. Also sie hatten immer noch diese Altäre außerhalb von Jerusalem, außerhalb des Tempels, aber sie haben nur mehr den Herrn geopfert. War noch immer nicht ganz richtig, aber Manasse ist wirklich umgekehrt. Gnade Gottes treibt uns zur Umkehr, heißt es. Gnade Gottes. Ich liebe das. Und er macht wirklich ernst und schmeißt die Götzen raus aus seinem Leben und räumt wirklich auf. Hey, wenn du in irgendwas drinsteckst, was Gott nicht gefällt, was falsch ist, alles, was es braucht, ist, sagen, halt, stopp, zum Herrn auszuschreien und umzudrehen. Und er wartet wie der Vater auf den verlorenen Sohn mit offenen Armen, voll Gnade, voll Liebe, mit einem Herz zu segnen. Und was für einen wunderbaren Gott wir haben. Lass dir nie vom Teufel einreden, du bist zu weit gegangen, du kannst nicht zurückkehren. Ich meine, wie weit ist Manasse gegangen? Wir haben einen absolut gnädigen, wunderbaren Gott. Und die übrige Geschichte Manasses und sein Gebet zu seinem Gott und die Worte der Seher, die zu ihm redeten im Namen des Herrn, des Gottes Israels, siehe, das ist geschrieben in der Geschichte der Könige von Israel. Sein Gebet aber und wie Gott sich von ihm erbitten ließ und all seine Sünde und seine Untreue und die Orte, an denen er Höhen gebaut und die Ascherim und die Götterbilder aufgestellt hatte, bevor er sich demütigte, siehe, das ist geschrieben in der Geschichte der Seher. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in seinem Haus. Und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stelle. Nehmen wir auch noch schnell mit den Amon. 22 Jahre war Amon alt, als er König wurde und er regierte 2 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie sein Vater Manasse getan hatte. Und Amon opferte allen Götterbildern, die sein Vater Manasse gemacht hatte, und diente ihnen. Und er demütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sein Vater Manasse sich gedemütigt hatte, sondern er, Amon, vermehrte die Schuld. Und seine Knechte verschworen sich gegen ihn und töteten ihn in seinem Haus. Das Volk des Landes aber erschlug alle, die sich gegen den König Amon verschworen hatten. Das war auch nicht richtig. Mord, Königsmord. Und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia zum König an seiner Stelle. Amon, ein absolut böser König. Und Mann, das muss dem Manasse wehgetan haben, nachdem er umgekehrt ist. Dass sein Sohn nicht umgekehrt ist, sondern seinem schlechten Vorbild nachgefolgt ist. Oh Mann. Es erinnert uns daran, dass wir nie alleine sündigen. Es hat immer Auswirkungen auf andere. Gott ist Gnade. Das Abgefahrenste ist, dass Manasse in der Linie des Messias ist. Wenn er den Stammbaum von Jesus im Matthäus-Evangelium liest, Gott ist Gnade. Ein Mann, der so böse war, aber er hat Buße getan mit ehrlichem Herzen. Gott hat ihn wieder eingesetzt und hat ihm sogar zu einem Vorfahren des Messias gemacht. Vater, wir danken dir für dein Wort und Herr, wir werden gewarnt durch dein Wort. Und ich danke dir, Gott, dass du uns auch schlechte Vorbilder zeigst, dass wir nicht alle Fehler selber machen müssen. Vater, bewahr uns vor jeder Art von Götzendienst und mach du uns sensibel für den Heiligen Geist, wenn er leise an unser Herz klopft und sagt, hey, das ist falsch, lass die Finger davon, geh dort nicht hin, mach das nicht, schau das nicht an. Gott, dass wir gleich reagieren, dass wir nicht erst unser Leben kaputt machen und irgendwo gefesselt sein müssen und gebunden von irgendeiner Sünde oder weggeführt in irgendeinen Verlies, das ist die Konsequenz unserer Sünde so krass wird, dass wir zu dir ausschreien, Herr, sondern dass wir leicht reagieren. Und Herr, dass wir uns der Verantwortung auch bewusst sind, dass andere Menschen uns beobachten. Herr, dass wir gute Vorbilder sind und nicht schlechte Vorbilder für unsere Kinder, für die Kids in der Gemeinde, für alle, die uns beobachten, Herr. Aber Vater, ich danke dir vor allem auch, dass wir deine Gnade sehen in diesen Lebensberichten. Du bist ein Gott, der viel gnädiger ist als jeder einzelne von uns. Das ist wunderbar. Ich danke dir für Jesus. Ich danke dir, dass wir Vergebung haben dürfen und Zugang zu dir. Du bist wunderbar, Gott. Dafür beten wir dich an. Amen.